Ja, willkommen zum Marktupdate live. Ja, ihr seht schon selber, auch im Thumbnail, Allzeithoch an den US-Aktienmärkten, zumindest mal im S&P 500 und im Dow. Ja, kann Bitcoin und können sich oder kann sich der Kryptomarkt insgesamt anschließen? Das ist die Frage, denn Bitcoin wirkt weiterhin wie festgetackert. Während der US-Tech-Sektor nach einem Abverkauf in der Vorwoche bis quasi Mittwochabend letzter Woche aktuell mit Zugewinnen glänzt und S&P und Dow, wie bereits gesagt, frische All-Time-Highs erreicht hat, ist der Kryptomarkt unverändert, kann man vielleicht sagen, im Sommerschlaf. Mit 64.000 Pi mal Daumen US-Dollar notiert die größte Kryptowährung auf Wochensicht tatsächlich unverändert. Ich habe nochmal nachgeguckt, in der letzten Woche standen wir bei 64.1, als wir vor 7 Tagen hier gesendet haben. Also nicht wirklich irgendwas passiert. Ja, aus Sicht der Käuferseite ist dieses aber vielleicht durchaus positiv zu bewerten, denn auch die Wahrscheinlichkeit der finalen Bodenbildung im Bereich der 60.000 nimmt meiner persönlichen Meinung nach damit weiter zu. Bevor wir uns dann aber alle überschwänglich werden, sind da ein paar Details zu beachten, auf die ich dann im Hauptteil genauer eingehen werde. Und damit herzlich willkommen nochmal zum BTC Echo Markt Update Live. Ich bin Stefan Lübeck, Redakteur und Marktexperte bei BTC Echo. Die Finanzmärkte sind weiterhin, zumindest mal kann man sagen, alles andere als langweilig. Bestes Beispiel die SpaceX-Aktie gestern Abend, die vor den Quartalszahlen im Zuge vermehrter Short-Eindeckung, das passierte gestern Nachmittag deutscher Zeit, gestern Abend zunächst dann im Endeffekt bis kurz vor den Zahlen um 10% zulegen konnten. Alle dachten schon, jo, das ist es. Um dann trotz besserer Umsätze, doppelt so hoch wie im Vorquartal, und vor allen Dingen deutlich reduzierter Verluste, weiterhin Verluste um die 500 Millionen jetzt im Quartal, aber damit die Verluste ja abgebaut von ungefähr 1 Milliarde auf ungefähr 500 Millionen. Dann im Endeffekt nachbörslich doch noch um 10% korrigierte und dann eigentlich mehr oder weniger dort stand, wo es am ja, gestrigen Morgen im Endeffekt losging. Zwar verkündete Elon Musks Weltraumunternehmen eine neue Kooperation mit dem Chip-Giganten Nvidia, also xAI nimmt Fahrt auf. Profitieren konnte aber bisher lediglich die Nvidia-Aktie selbst, die vorbörslich rund 2% fester notiert, tatsächlich damit auch in einem Bereich steht, wo eventuell dann ein Ausbruch wieder geschehen könnte. Zudem aus Kryptosicht vielleicht positiv, SpaceX verkündete keine Bitcoin verkauft zu haben. Denn nicht alle Wale, weshalb spreche ich das an, scheinen so gelassen, kann man vielleicht sagen. Vielleicht verlieren da auch gerade einige Wale selbst die Nerven oder sagen, ich will vielleicht lieber woanders investieren, weil es passiert nichts. Denn der Whale-Inflow-Ratio, zumindest mal auf Binance, hat den höchsten Stand, wie ihr seht, hier im Chart seit 4 Monaten erreicht. Während sich Bitcoin also weiterhin in seiner Handelsspanne zwischen 60 und 65.000 grob bewegt, ist die Whale-Inflow-Ratio auf Binance auf 0,52 gestiegen zuletzt. Den höchsten Wert, wie gesagt, der vergangenen 4 Monate. Und das deutet darauf hin, dass große Marktteilnehmer ihre Aktivität auf Binance im Vergleich zu Privatanlegern und kleineren Investoren deutlich verstärkt haben. Also Aktivität kann bedeuten Käufe, kann bedeuten Verkäufe, kann in diesem Fall bedeuten, sie schicken wieder zuletzt vermehrt Bitcoin hin. Bezogen auf die Zuflüsse bedeutet das nämlich, dass Wale zuletzt dann mehr Bitcoin transferiert haben als andere Marktteilnehmer. Und da Coins häufig, wissen wir, traditionell auf Börsen eingezahlt werden, um sie zu verkaufen, erhöht dies grundsätzlich dann auch den potenziellen Verkaufsdruck auf Bitcoin. Historisch betrachtet, um das ein bisschen zu entlasten, traten solche Anstiege der Whale-Inflow-Ratio jedoch sowohl an Marktspitzen als auch an Markttiefs auf, insbesondere in Phasen, kann man sagen, von Panik und Kapitulation. Insofern, vielleicht sind wir da bei diesem Kapitulation und Panik, dass die Leute sagen, ah nee, komm, jetzt wird nichts mehr. Der Indikator allein ist daher, muss man sagen, aber kein eindeutiges Indiz zu sagen, okay, das ist jetzt Verkaufssignal und jetzt müssen wir uns festhalten und jetzt geht es gegen 50.000. Entscheidend dürfte also sein, ob sich der Trend fortsetzt und die Wale auch in den kommenden Tagen verstärkt Bitcoin auf Binance einzahlen. Insbesondere vielleicht auch so ein bisschen davon abhängig, wie entscheidet sich das in den kommenden Tagen mit dem Vote über den Clarity Act im Senat. Wir wissen, am Freitagabend, Samstag geht der Senat, gehen die Herrschenden sozusagen, die Politiker in den USA in den Sommerurlaub. Das heißt, da passiert dann erstmal nichts mehr. Insofern gerade ja auch dieses Drängen, hatte ich in der Vorwoche schon angesprochen. kommt da jetzt noch was? Einige setzen sich stark dafür ein, andere sagen, ja, das wird eh nichts mehr. Dementsprechend gucken wir gleich nochmal genauer drauf, was da los ist. Bevor wir allerdings ins Hauptthema losstarten, wie immer noch die Erinnerung an alle, postet eure Lieblingscoins rein. Ich habe schon gesehen, ein paar sind mit drin. Tia, Render, Uni, Flatterix habe ich mir aufgeschrieben. Wenn ihr sonst noch was habt, dann gerne reinpacken. Die werde ich dann am Ende des Livestreams genauer unter die Lupe nehmen. Lasst uns zunächst aber wie immer einmal ganz kurz auf die Crypto-Bubbles schauen. Denn da kriegen wir ein Gefühl dafür für den Altcoin-Sektor. Wie steht der stellvertretend? Und wie sehen das die Anleger aktuell? Ihr seht auf Wochensicht ein paar Outperformer. Wahrscheinlich die Cardano-Unterstützer oder Cardano-Holder wird es freuen. Immerhin mal wieder 20%. Waren gestern sogar schon minimal höher. Ist zumindest mal eine positive Entwicklung. Pumpfern hatte ich vor ein paar Wochen ja auch gesagt, von wegen, die waren deutlich runtergefallen. Da gab es Unlocks. Wir wissen, Unlocks sind, wenn die Unlocks durch sind, also wenn die bekannt geben, hat der Markt das meist schon eingepreist. Insofern hier tatsächlich ein substanzielles Kursplus. Kann auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass diese Welle um Robin Hood und die Meme-Coins auf Robin Hood, auf der Robin Hood-Chain erstmal ein bisschen abgeebbt sind und die, ja, ich sag mal, die D-Gens, wie man sie so schön nennt, erstmal wieder auf Pump zurückgewechselt sind. Ansonsten, ja, quer durchs Feld. Ich würde nichts darauf geben, wirklich, dass hier Dot, Polkadot, CMAP, 10% ENA dürfte profitiert haben, dass Solana ja eigentlich ganz solide dasteht. Wie gesagt, Algorand, Dot sind nicht so meine Sachen, wo ich noch reingehen würde. Es sind alte Coins, da passiert nicht mehr viel. Nichtsdestotrotz werden sie natürlich gehandelt, getradet. Das sind aber dann mehrheitlich eher keine nachhaltigen Trends, das nur am Rande noch vielleicht zu merken. Hier Hyperliquid scheint auch ein bisschen den Turnaround zu bekommen. Können wir da nochmal auf den Chart gucken. Die haben tatsächlich ziemlich genau dort gedreht, wo ich vorher gesagt habe, wenn sie drehen, dann müssen sie da drehen. Da muss ein Lebenszeichen kommen von den Bullen. Das war dann auch erstmal so da. Insgesamt sehen wir aber relativ heterogen das Bild. Wie gesagt, wir blenden sowas wie Beat und Co. am besten immer aus, weil das ist Scam, wie wir mittlerweile wissen. Sollte man nicht investieren. Und insofern das Bild, ja, paar rote, paar grüne, insofern ganz in Ordnung. Cashcat und Pepe, Hilfe. Cashcat scheint noch einen zweiten Run zu machen. Das ist, glaube ich, der einzige, ist halt der Meme-Coin auf der Robin Hood-Chain, der nach dem Abverkauf dann nochmal eine größere Gegenbewegung sieht. Ich habe mir Pepe auch nochmal gerade aufgeschrieben. Gold, ja, müssen wir mal gucken, ob wir das analysiert bekommen. Wie gesagt, heute geht es ja hier eher um Krypto, ansonsten mache ich das eher Sonntag vielleicht in meinem eigenen Livestream.
Liebe Trader da draußen, denkt ihr auch, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte? Mit Bitvavo wartet kein Limit auf dich. Über 400 Coins, starke Features und ein klarer Einstieg. Und das Beste, bei 20 Euro Einzahlung bekommst du 20 Euro Bonus geschenkt. Direkt loslegen und ganz ohne Hürde. Jetzt App laden, Bonus sichern und dein Krypto verdient mehr. Bitvavo. Link in der Beschreibung.
Gut, wir gehen mal schnell weiter. Keine Zeit verlieren. Und zwar gucken wir mal immer, und ihr wisst, dass das immer wichtig ist, was sagen die Inflows eigentlich aktuell? Also quasi, wie sieht es aus bei den ETF-Flows? Und da sieht man eigentlich so dieses heterogene Feld so ein bisschen auch bei Bitcoin noch, ne? Deswegen auch stellvertretend, wir treten auf der Stelle, ja. Wir haben, sagen wir mal, diese Bässe-Phase, dieses nur Abverkaufen scheinen wir jetzt abgeschüttelt zu haben. Der Juli war insgesamt in Ordnung. Dann hatten wir hier mal ordentlich Zuflüsse, mal wieder ein paar Abflüsse, hier wieder Zuflüsse, ganz gut. Und dann letzten Freitag einmal wieder 265 Millionen Abflüsse, nur um Montag im Endeffekt 170 Millionen Zuflüsse zu sehen und dann gestern nochmal 211 Millionen an Zuflüsse. Alles voran tatsächlich in den größten ETF-IBIT. Also dort geht momentan eigentlich das meiste Geld rein, kann man sagen. Also ja, subsumiert, es gibt zumindest scheinbar ein paar mutige Anleger, sag ich mal, den Mutigen gehört die Welt, wie man immer so schön sagt, die zumindest mal ja eine Chance sehen, dass das vielleicht mit dem Clarity Act irgendwie noch was werden könnte. Auch wenn es aktuell tatsächlich nicht so aussieht. Ich habe vorhin jetzt nochmal geguckt, jetzt sind wir mittlerweile sogar auf 13% runter. Laut Polymarket springt, vorhin waren wir noch bei 15%, jetzt sind wir 13%, ihr seht es aber schon, wir waren am August 5, also wann ist das? hier, wenn ich auch gestern, wir standen gestern noch bei über 20%, zwischenzeitlich bei 24%. Jetzt sind wir noch bei 13%. Das heißt, wir haben das, die Wahrscheinlichkeit hat sich nochmals halbiert. Hintergrund, ich blende mal gerade den Artikel ein, dafür braucht man ein Plus-Abo. Übrigens aktuell wieder plus testweise einen Monat für 1 Euro. Wir hatten das zwischenzeitlich tatsächlich ausgesetzt, jetzt ist es wieder da. Also wenn ihr sowas lesen wollt, braucht ihr ein Plus-Abo. Insofern dann einfach mal, wenn ihr es testen wollt, 1 Euro kostet quasi nichts und ihr habt einen Mehrwert, denke ich. Da sieht man nämlich, Hintergrund sind neue Vorwürfe gegen Donald Trump. Oh Wunder, Wunder. Durch die, ja, ich nenne sie mal Krypto-Haterin Elizabeth Warren, wobei ich diesbezüglich tatsächlich auch auf ihrer Seite bin. Die demokratische Senatorin fordert nämlich die US-Börsensicht SEC auf, den Meme-Coin von Präsident Trump, Kürze Trump, zu untersuchen. Es seien nämlich Verdachtsmomente gegeben, dass beim Verkauf des Token möglicherweise Wertpapiergesetze verletzt wurden. Somit dürfte der Ethikteil im Gesetzentwurf, um den geht es eigentlich aktuell und auch in den letzten Wochen schon, weiterhin der entscheidende Knackpunkt sein. Zwar enthielt nämlich die letzte Fassung, das war die, die man in der Vorwoche noch einsehen konnte, ein zukünftiges Verbot für Amtsträger und deren Ehepartner, digitale Vermögenswerte auszugeben und zu bewerben, zu fördern. Familienangehörige, und das Lustige war, bei Herrn Trump sind es ja auch die Söhne und der ganze Clan, wären von dieser Regelung hingegen weiterhin ausgenommen. Wie man wohl weiß, er selber wird den Trump-Coin nicht aufgelegt haben, sondern irgendwie im Dunstkreis von seinem Berater und auch teilweise seine Söhne, die dort heavy engaged. Es bleibt also fraglich, ob Republikaner und Demokraten sich hier in den wenigen Tagen bis zu der beginnenden Sommerpause am 8. August im Endeffekt einigen können. Und der Clarity Act, eine, wie man so schön sagt, Bipartisan Majority, also eine übergreifende Mehrheit von beiden Parteien im Endeffekt erhält, um diese Mindestsumme zu bekommen. Womöglich rechnen aber einige risikoaffine Investoren dennoch mit einer Verabschiedung, nachdem ja, das hatte ich in der Vorwoche schon angesprochen, die großen Investmenthäuser BlackRock logischerweise auch, weil die ihren IBIT haben und zunehmend neue Produkte raushauen. Die haben jetzt ja auch gestern tatsächlich auf Solana, das geht primär um Stablecoins, aber das geht in die Tokenisierungsschiene erstmalig auf was quasi geplant, was auf Solana jetzt herauszugeben. Das heißt, die Erweiterung klassisch nur von Ethereum dann hin auch zu Solana, denke ich, für Solana, was Tokenisierung, den ganzen RWA-Bereich auf Solana angeht, ein interessanter und wichtiger Schritt. Aber zudem natürlich Fidelity, zweitgrößter Anbieter von ETFs, Krypto-ETFs, aber auch Goldman Sachs, die sich dafür ausgesprochen hatten. Also insofern, da gibt es schon einiges an Support. Mit Blick auf die deutliche Erholung im US-Tech-Sektor, Nasdaq 100 in den letzten Tagen und neuen Allzeithochs im S&P 500, scheinen Anleger zumindest mal insgesamt, wenn man den gesamten Finanzmarkt anguckt, die Angst der Vorwochen abgeschüttelt zu haben. Sprachen wir zuletzt noch von einem Platzen der KI-Blase, scheint es zunehmend ja eigentlich so zu sein, dass wir sagen können, wir haben einen Leverage-Reset zu sehen, der vor allem Kleinanleger aus dem Markt gespült hat. Denn wenn man mal auf den Chart guckt, hier, den habe ich aktuell ausgegraben, wir sehen, im Mai und Juni hat Retail massiv gekauft, das sind die blauen. Und was ist hier, rums die Bums, im Endeffekt wurden da sehr, sehr viele Marktteilnehmer aus dem Markt rausgedrückt. Privatanleger haben nämlich in der vergangenen Woche Halbleiteraktien im historischen Ausmaß verkauft. In der Woche bis zum 30. Juli verkauften sie rund 20 Mal mehr Halbleiter- und Speichertitel als im durchschnittlichen Wochenvolumen der vergangenen 2 Jahre. Es war bereits die dritte Verkaufswoche innerhalb der letzten 4 Wochen, muss man sagen. Nachdem zuvor 10 Wochen in Folge Nettokäufe verzeichnet wurden. Das ist hier eine Kerze, ist eine Woche. Nicht jetzt denken, dass das hier ein Tag ist, sondern das war die letzte Woche. Dann haben wir hier die Woche zuvor minimal Zuflüsse, dann hatten wir hier deswegen 3 der 4. Und davor war ja die ganze Zeit wochenlang einfach nur Zuflüsse. Und sehen, das Blatt hat sich jetzt im Endeffekt gedreht. Ja, man kann eigentlich sagen, dieser Sell-Off, den ihr hier seht, die rote Kerze, muss zumindest aktuell erstmal als Kapitulationsevent seitens der Kleinanleger gewertet werden. Denn Ähnliches sehen wir im Endeffekt auch bei in Südkorea bei den Leverage ETFs, in diesem Fall auf SK Hynix, also den großen Chiphersteller aus Korea. Und das Verrückte ist, dass hier ja, ihr denkt jetzt, warum ist es nicht negativ? Nein, hier geht es um das Handelsvolumen insgesamt. Und wenn ihr mal guckt, was hier vor wenigen Tagen noch los war und was jetzt hier passiert ist, da sieht man schon, da haben sich mehr als zwei Hände die Finger verbrannt. Denn die haben, wie wir wissen, massive Margin Calls bekommen. Die haben jetzt wohl das Handtuch geworfen. Das Interesse an gehebelten ETFs in Südkorea ist in der Folge ebenfalls abrupt, muss man sagen, hier eigentlich zum Erliegen gekommen. Das Handelsvolumen des Codex SK Hynix zweifach Leverage ETF, also es ist nicht nur ein ETF, der ist dann auch zweifach gehebelt, deswegen hat es ja auch viele dann im Endeffekt erwischt und sie haben einen Margin-Teil bekommen, fiel laut Bloomberg zu Beginn dieser Woche, das ist das hier, ganz rechts, auf 59 Millionen gehandelte Anteile dieses ETFs. Das ist der niedrigste Stand seit dem 4. Juni. Damit liegt das Handelsvolumen, und das ist schon relativ crazy, mehr als 90% unter dem Höchststand, das ist hier, von rund 650 Millionen gehandelten Anteilen. Der ja im Endeffekt ja kurz bevor und in diesen Zeiten, genau als wir dieses Top gesehen haben und als es dann im Endeffekt zum Sell-Off kam. Also man sieht vollkommen eine Rolle rückwärts. Und ja, ein Rückgang der Handelsaktivität in diesem Ausmaß spricht für einen spürbaren Abfall der Risikobereitschaft privater Anleger. Weil hier, das war primär getragen durch private Anleger in Südkorea, muss man sagen. Und das könnte auch die Dynamik, und das sehen wir so ein bisschen bei den Aktien, insbesondere bei Samsung und SK Hynix, sie haben sich zwar erholt, aber die sehen nicht mehr diese Volatilität, die wir in den Vorwochen noch hatten. Das heißt, die, ja, das hat das alles, die Dynamik ist erstmal gedämpft, muss man sagen. Subsumiert zudem, also die ETF-Mania, will ich es mal nennen, in Südkorea ist wohl dann erstmal vorbei. Da haben sich viele eine blutige Schnauze geholt und haben jetzt womöglich auch einfach gar kein Geld mehr. Das Geld ist ja nie weg, das ist ja immer nur woanders, muss man sagen. Und wenn der Kospi seine Erholung, der hat über Nacht tatsächlich jetzt in den letzten 24 Handelsstunden mal wieder eine Erholung gesehen. Ich glaube, um 4% ging es da höher. Das heißt, eine Erholung, ja, aber tatsächlich unter deutlich geringeren Handelsumsätzen, was aber tatsächlich nicht selten ist. Denn wie häufig in der Geschichte der Finanzmärkte sind es gerade diese Momente, in denen sich ein Investment im Endeffekt dann womöglich lohnen könnte, wenn keiner mehr will. Zitat Warren Buffett, when there's blood in the streets, then it's time to pick up and to buy some stuff. Insbesondere, wenn sich eigentlich an den Fundamentals, kann man vielleicht sagen, gar nicht so viel geändert hat. Und da habe ich noch einen Chart mitgebracht, und da sieht man eigentlich, das ist wiederum bezogen auf den IT, also Information Technology Sektor aus dem S&P 500, also in den USA. Da sehen wir nämlich, die Kapitulation der Retail-Investoren sorgte nämlich tatsächlich durch die fallenden Aktienkurse im Tech-Sektor in den letzten Wochen, da gab es ja dann jetzt aktuell schon wieder sehr viel Volatilität gen Norden, für ein Reset der zukünftig erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnisse. Das ist dieses Forward P Ratio, wovon hier gesprochen wird, Forward PE Ratio, und das steht jetzt wieder bei 20. Wenn wir sehen, mit Blick auf die Vorjahre, wie wir hier sehen können, handelte der S&P 500 IT, nenne ich mal, in der Vorwoche nun wieder in einem Bereich, der in der Vergangenheit nicht der allerschlechteste Einstiegszeitpunkt war. Und die überfällige technische Bereinigung könnte zumindest dann vorerst weiterhin weitgehend abgeschlossen sein. Der Rücksetzer bis Ende Juli hat nämlich den langfristigen Bullenmarkt womöglich gar nicht zerstört, weil alle gesagt haben, die KI-Bubble ist geplatzt und Doom und jetzt ist alles am Ende, sondern womöglich lediglich die Marktstruktur, auch gerade diese überhebelte Marktstruktur, Aschenbrenner und Co., gerne nochmal in den Invest reinschauen vom Montag, da habe ich das mit Johannes genauer durchgekaut, aus dem Markt gekickt. Und damit womöglich auch die Grundlage für die nächste Aufwärtsbewegung, die wir aktuell schon wieder sehen, so ein bisschen geschaffen. Bevor Anleger aber erneut, und jetzt denken hier, der Stefan hat gesagt, jetzt blind rein und wieder in blinde Gier verfallen, muss ich anmerken, dass wir bei den SpaceX-Zahlen gestern, ne, dieses Hoch und dann wieder runter, und tatsächlich auch bei AMD, die haben gestern Abend auch nachbörslich Zahlen präsentiert, trotz guter Zahlen, Double Beat, also Umsatz über den Erwartungen, Gewinne über den Erwartungen bei AMD in diesem Fall, im Endeffekt ein Sell the News gesehen haben. Und die Aktie ist, glaube ich, knapp 10% in der Spitze nachbörslich dann nämlich abgerauscht. Und das ist ja auch das, was wir in den Vorwochen schon immer mal wieder gesehen haben. Bei vielen Titeln, die Zahlen waren Bombe und trotzdem haben die Leute gesagt, ich verkaufe lieber erstmal, sichere Gewinne, kommen womöglich vielleicht günstiger wieder rein und die Geschichte ist doch vielleicht zumindest mal kurzfristig sehr weit gelaufen. Also trotz neuer All-Time-Highs im S&P und Dow und starker Gegenbewegung im Nasdaq 100 darf nämlich, und das ist vielleicht auch ein Teilgrund, die saisonale Schwäche nicht gänzlich ausgeblendet werden. Die hatten wir auch hinlänglich besprochen in den letzten Wochen im Invest oder hier oder in meinem privaten Stream am Sonntag. Insofern, wir wissen, der VIX tendiert erstmal jetzt August, September erstmal höher, gerade in Vorwahljahren. Und im Endeffekt sind Anleger zumindest so, dass sie sagen, lieber den Spatz auf dem Dach als das Krokodil im Garten, gerade weil sie ja in der Vorwoche und in den letzten Vorwochen oder in den letzten Wochen gesehen haben, wie heavy es dann im Endeffekt auch mal schnell gen Süden gehen kann. Gut, wir gehen mal schnell weiter und das ist mir noch sehr wichtig. Wir wissen alle, und wir haben das, glaube ich, auch schon durchaus durchgekaut, dass wir wissen, der August ist ein schwacher Monat, ne? Da wissen wir, da müssen wir aufpassen. August hier, durchschnittlich, Median minus 7%. Wir wissen, in Zwischenwahljahren 2022, 2018 sieht es so gesehen nicht gut aus für die Kryptoleitwährung. 2014 tatsächlich auch, wobei ich darauf nicht so viel gebe. Aber wir sehen insgesamt August schwierig, nachdem der Juli so eigentlich performt hat, wie er sollte, plus 7, plus 8, wir haben mit plus 7 geschlossen, also vollkommen im Rahmen. Wenn ich dann aber, und das ist nochmal das Wichtige, vielleicht zu schauen, zu sagen, ja, wir wissen die Zahlen für den August, aber man sollte eventuell dann nochmal ins Detail gehen. Und da wird es dann nämlich nochmal ein bisschen interessanter, meiner Meinung nach. Wenn man nämlich sieht, wie es der August sich aufteilt, das hier ist die aktuelle Woche, Woche 31, da sehen wir hier plus 0,7%, hier plus 0,1, also quasi alles irgendwo im Rahmen, kann man mal so sagen. Und dann haben wir Woche 32, der nächste, und dann 33, 34. Und gerade 33, 34 sind, wie ihr seht, hier 2022 minus 11, minus 9. 2018, aber ich will im Endeffekt darauf hinaus, dass diese Wochen, das sehen wir auch insgesamt hier, ne, wenn wir die vergleichen, hier ist eher grün und hier wird es dann eher nochmal rot, gerade in jüngeren Jahren. Und auch hier sehen wir negative im Median über alle Wochen gesehen, hier eher negative Entwicklungen. Und das zeigt mir so ein bisschen, vielleicht ist der Wochenanstieg erstmal irgendwo versöhnlich, also die ersten beiden Wochen, dass wir jetzt irgendwo noch diese Woche und vielleicht auch noch die nächste Woche auch gerade im Zuge dieser Erholung im Nasdaq und Co. alles so ein bisschen nicht out of the ordinary ist und dann aber womöglich auch getrieben davon, dass dann der S&P oder dass auch der Nasdaq, dass wir dann womöglich nochmal Schwäche reinkommen sehen, gerade mit statistisch gesehen steigendem VIX, anhaltenden Unsicherheiten. Wir wissen ja, es ist weiterhin keine Lösung im Iran-Konflikt in Sicht. Wir wissen, die Yields auf Staatsanleihen sind weiterhin am Steigen. Die Unsicherheit ist da. Dann haben wir auch noch das Sommerloch, wo womöglich es auch einfacher ist, Kursbewegungen auszulösen, weil das Handelsvolumen traditionell auch im klassischen Markt dort niedriger ist, muss man dazu sagen. Und im Endeffekt, es ist tatsächlich so, dass wir ja auch, und das ist am klassischen Markt noch nicht zu sehen, aber wir haben, und das habe ich in den Vorwochen auch immer wieder angesprochen, der Spotmarkt bei Krypto ist weiterhin volumentechnisch sehr schwach.
Liebe Traderinnen und Trader, genau die durch Coins scrollen wie durch Reels, die den Markt nicht nur lesen, sondern fühlen. Und die glauben, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte. Erst recht nicht beim Traden. Dein Krypto verdient mehr. Denn mit Bitvavo sind über 400 Coins bereit, wenn du es bist. Jetzt App laden und noch heute mit Krypto durchstarten. Über 2 Millionen Trader sind schon dabei. Bitvavo. Kryptowährungen sind volatil und riskant. Investitionen können zum Verlust des gesamten investierten Betrags führen.
Also das hat sich auch nicht geändert. Ich hatte nochmal geguckt gehabt, wir bewegen uns tatsächlich mit Blick auf Binance dort, was das Handelsvolumen für Krypto im Spot-Bereich angeht, tatsächlich im Bereich des Jahrestiefs, also die tiefsten Stand in 2026 handeln wir aktuell. Weshalb es ja auch so wichtig ist, auf Perpetuals zu schauen, weil dort momentan zumindest die Kurse gemacht werden, um es mal so zu sagen. Und deswegen gucke ich mal gerade wieder, was sagt der letzte Monat. Und deswegen finde ich so interessant, dieser Bereich hier, ich sag mal grob zwischen dem ja, Monatstief so ein bisschen bei knapp oberhalb der 62 runter so ein bisschen, ja knapp unter 61, vielleicht sogar so 60. Diese Zone hier ist tatsächlich die Major Liquidity Zone. Ja, wir haben hier um 50, ganz knapp oberhalb der 50, 51 auch nochmal vermehrt was. Aber hier ist das unmittelbare Cluster, was auch für Market Maker interessant werden könnte. Und ja, ich persönlich, ja, und ich habe das vor, ich glaube, 2-3 Wochen hatte ich mal statistische Wahrscheinlichkeiten einfach mal genannt und gesagt, ey, wie ich schätze, dass wir eigentlich vielleicht das Tief schon gesehen haben und wir jetzt irgendwo das doch wirklich wieder warten schaffen, diese 60, irgendwo diesen Boden um die 60 dann im Endeffekt auszubauen, weil alle ja redeten von 50 safe, vielleicht sogar 40 und 30 und wie auch immer und dann im Endeffekt vielleicht noch dieser finale Sweep unter das Jahrestief, um womöglich in den Bereich 57, 56 irgendwo rein zu spiken, um dann wieder hochzulaufen. Je länger wir seitwärts laufen, ja, dürfte ein Ausbruch aus dieser Range, ne, wir wissen, die Range ist, sagen wir mal, grob 60 bis in der Spitze vielleicht 67, das sind womöglich die Übertreibungen, sagen wir mal, der Key-Bereich ist irgendwo zwischen 60 und 65, das hatte ich eingangs ja erwähnt. Und erst wenn wir nachhaltig einen Trendausbruch aus dieser Zone sehen, dann kann man wieder mehr etwas sagen, verlassen wir jetzt die Seitwärtsphase und gehen wieder in eine Trendphase über, weil aus einer, sozusagen keiner Trendphase wird eine Trendphase, aus einem langweiligen Seitwärtsgedaddel wird dann womöglich wieder Kursdynamik. Insofern, das gilt es abzuwarten. Je mehr allerdings gesagt wird, ja, safe, es geht runter und ich aber sehe, vielleicht dieses Cluster hier nochmal abgreifen, aber gerade auch am Spotmarkt nicht wirklich verkauft wird. Und ich hatte ja eingangs erwähnt, da gibt's Wale, die wieder vermehrt ihre Coins dahin schieben. Klar, ein paar werden unsicher, ein paar sagen, ah nee, ich verkaufe lieber, das dauert mir ja alles zu lange, dann wechsle ich sozusagen, verkaufe ich lieber ein paar Bitcoin und gehe damit vielleicht in irgendwelche Halbleitertitel oder spiel doch diese AI-Nummer, weil da sehe ich ja viel mehr Volatilität und schnellere Gains, die ich in irgendeiner Weise machen kann oder mehr Kurspotenzial. Für mich ist das dennoch ein Zeichen, dass irgendwann auch, wie sagt man, ein Stahlbetonboden sich irgendwann formieren kann um die 60 rum und dass dann im Endeffekt jeder Move da rein, zwar im Endeffekt diese Gehebelten wieder rausliquidiert werden, aber sich keine nachhaltigen Spotverkäufer finden, die im Endeffekt getriggert werden, weil die Market Maker, klar, die verdienen daran, die Liquidität hier zu ziehen, die wollen aber oftmals auch immer dafür sorgen, dass dann Leute wieder im Endeffekt das Handtuch werfen und ihre Spotcoins, also ihre tatsächlichen Bitcoins im Endeffekt auf den Markt werfen, die dann womöglich von größeren Akteuren oder auch Market Makern selbst, die ja als Liquidity Provider selber größere Marktakteure sind, im Endeffekt dann wieder eingesammelt werden können. Insofern festzuhalten, vielleicht nochmal ein Weg in Richtung 60, letzter Abtaucher, Fragezeichen, um dann den Markt womöglich wieder in Richtung 70 laufen zu lassen. Der Optionsmarkt, ich hatte heute Morgen mal ganz kurz geguckt, der zeigt auch nicht wirklich starkes Put-Buying, also im Endeffekt Leute, die Puts kaufen, also auf fallende Kurse wetten. Es ist relativ ausgeglichen, aber tatsächlich neigen aktuell die, sagen wir mal, eher Professionellen, die am Optionsmarkt unterwegs sind, eher zuletzt neigen dazu, Calls zu kaufen. Das heißt, die setzen auch eher diesen bis Ende August womöglich im Bereich in Richtung vielleicht 70 nochmal zu laufen. Also im Grunde genommen, die spielen auch die Range, sehen aber zumindest mal gerade kein Hedging, also im Grunde genommen kein, ich sichere womöglich meine Position, meine bestehenden Spot-Positionen ab, indem ich Puts kaufe oder Calls verkaufe. Das sind quasi sozusagen die zwei Möglichkeiten, wie man im Endeffekt auf fallende Kurse oder sich beziehungsweise entweder auf fallende Kurse wettet oder sich gegen fallende Kurse absichern kann. Und das sieht man aktuell auch am Optionsmarkt bei Krypto nicht. Insofern, vielleicht heißt es weiter abwarten und bei der Wärme dennoch vielleicht einen Tee trinken, denn tut ja immer gut tatsächlich, nicht nur mit kaltem Wasser dagegen zu halten und den dadurch die Körpertemperatur abzusenken, sondern womöglich auch ganz human vielleicht einen lauwarmen, leckeren Tee zu trinken. Das mache ich die letzten Tage. Und wir wissen ja, wenn man in die Türkei fliegt, da kriegt man auch mal einen warmen Apfeltee serviert und da ist es ja noch deutlich heißer. Also die Jungs wissen, glaube ich, was sie machen. In diesem Sinn, das ist das aktuelle Chartbild, wie ich es sehe. Und ich neige dazu zu sagen, der klassische Markt dürfte die Taktrichtung vorgeben. Auch wenn wir so ein bisschen losgelöst davon im Juli waren. Juli war traditionell stark. Gefährlich könnte es vielleicht werden, wenn wir, wie gesagt, die zweite Augusthälfte nochmal wirklich Abgabedruck im Nasdaq sehen. Vielleicht dann auch beim S&P nochmal, das heißt eine größere Rutsche oder zumindest mal nicht einen Trend immer weiter hoch, hoch, hoch. Weil, wie gesagt, gestern neues All-Time mal gemacht. Wir haben, glaube ich, oberhalb der 7.750 oder was geschlossen. Insofern gerade in den breit gefächerteren und weniger techlastigen Indizes S&P 500 und Dow 30 natürlich, Dow Jones. Da sieht man, die Rallye läuft weiter, die machen neue All-Time-Highs und auch in vielen anderen Aktienmärkten gibt es ja durchaus neue All-Time-Highs. Ich glaube auch der DAX hatte in dieser Woche schon ein neues All-Time-High gemacht. Heute Morgen habe ich gesehen, in Australien gab es ein neues All-Time-High. Also im Grunde genommen, die Aktienrallye ist intakt, kann man sagen. Gilt es halt abzuwarten, ob diese Gegenbewegung, die wir jetzt auch gerade bei den Tech-Werten gesehen haben, ob die oder wie nachhaltig die im Endeffekt ist, ob die Bitcoin mit und Krypto mit hochziehen kann oder ob die Saisonalität dann im Endeffekt doch wieder Einzug hält und wir dann perspektivisch 2. Augusthälfte, traditionell eher schwächerer September, dann nochmal eine Korrektur sehen, wenn es dann auch langsam in diesen Vorwahlkampf um die Zwischenwahlen in den USA geht. Für Krypto, wie gesagt, relevant. Sehen wir noch eine Clarity Act Entscheidung dieser Woche, ja oder nein? Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, weil wie ihr das seht. Ich denke, das sieht schwierig aus. Die Demokraten werden sich darauf nicht einlassen, gerade wenn nicht klar ist, dass Trump und Konsorten womöglich für immer davon gebannt werden und auch zukünftige Präsidenten logischerweise dort selber sich die Kohle in die eigene Tasche zu scheffeln. Gut, jetzt mal rüber. Ich gehe mal ganz kurz auf Hyperliquid ein. Bitcoin machen wir am Ende kurz, damit ihr auch dranbleibt. Aber wir sehen, wie schön, und deswegen sage ich auch, Krypto ist mehrheitlich aktuell auch wieder mehr denn je ein Retailer-Markt. Dass man so eine klaren Bewegung sieht, ne? Dass man im Grunde genommen Return to the Mean in die Richtung 200-Tage-Linie zurückgefallen, dass wir hier im Endeffekt genau diese Zone, die ja hier schon wichtig war, ne, mit diesem Fehlausbruch hier, wo es dann, bevor es nochmal gen Süden ging, also sprich diese Zone hier enorm wichtig, wir sind genau wieder hingefallen, haben multiplen Support hier gesehen, auch bedingt durch diese übergeordnete Aufwärtstrendlinie und da ist der Markt dann auch erstmal wieder gedreht und probiert sich aktuell tatsächlich an der 20-Tage-Linie und dadurch, dass die auch trenden, nicht so wie bei Bitcoin, die ja so mehr oder weniger seitwärts verlaufen, trenden, die ist die jetzt auch erstmal Resist, bedeutet für Hyperliquid, hier müssen wir drüber, um dann irgendwo in diese Zone, um diese Tiefs, Hochs und dann womöglich wieder Hochs in Kombination 50-Tage-Linie reinzulaufen. Das heißt, grob der Bereich um $60 dürfte dann eine Vorentscheidung bringen, ob wir im Endeffekt hier nochmal runtergehen, dann so eine Art höhere Tiefs wieder bauen und hier im Endeffekt so eine Art Trend wieder entwickeln, bevor es dann höher läuft. Ich hatte vorhin jetzt gesehen, einige Wallets unstaken, gerade wie ihre Hyperliquids, wird man sehen, was die damit machen. Reines Unstaking bedeutet nicht zwangsläufig immer, dass automatisch sofort verkauft wird. Teilweise können die auch in andere Projekte. In Asien entsteht gerade viel, was HIP-3-Märkte angeht, auf Hyperliquid, wofür man auch wieder Hyperliquid braucht, um im Endeffekt auf HIP-3 dort neue Produkte im Endeffekt zu launchen, darf man nicht vergessen. Aber wir sehen, da ist zumindest mal viel Bewegung drin, auch gerade was größere Investoren angeht, die teilweise Zehntausende, teilweise Hunderttausende von Hyperliquid-Coins lange Zeit durchaus gestaked hatten. Gut, einmal, das war mein Vorschlag. Jetzt gehen wir mal ganz kurz, ich sehe schon, mehrere Leute wollen Gold. Dann gucken wir vielleicht nachher noch ganz kurz Gold aus, weil es ja quasi, ne, dann gucken wir erst auf das physische Gold, dann gucken wir noch auf das digitale Gold. Jetzt gucken wir einmal ganz kurz auf TIA. TIA, ich habe weiterhin übergeordnet diesen Bereich. Ja, hier, wir haben diese Ausbrüche gesehen. Ich denke, TIA hat jetzt, um das kurz zu fassen, wir sehen hier diese Zone, hier muss per Tagesschlusskurs erstmal genommen werden. Hier kommt die 200-Tage-Linie an. Wir sehen, wir hatten so einen vorsichtigen Anstieg, ne? Wir haben hier quasi eine Erholung gesehen. So diesen, ja, wir brechen hier irgendwie aus. Und dann war es im Endeffekt aber mehr oder weniger eine Top-Bildung. Und zack, als der Abverkauf kam, direkt wieder unter 20 und 50-Tage-Linie. Jetzt handeln wir hier wieder drunter. Weiterhin optimalerweise für TIA wäre, wenn das hier sich wirklich übergeordnet als Boden ausbildet, bedeutet Unterseite, wir wollen jetzt schlicht und einfach keinen Abverkauf mehr unter 27, 28 Cent sehen, das wäre fatal, weil dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man zumindest nochmal so einen Sweep sieht oder womöglich eine Trendfortsetzung. Insofern kurzfristig sicherlich, wobei ich bin immer so schlecht im gerade Malen. Sollte ich vielleicht mal so machen. So, hier ist Support durchgebrochen, bedeutet wieder Resist. Hier ist auch die 50-Tage-Linie. Bedeutet 35 Cent Resist. Gehen wir über die 35 Cent, dürfen wir irgendwo um die 40 landen. Dann müssten wir aber nachhaltig wirklich mal die 40 gen Norden rausnehmen und dann hätten wir den Bereich rund um 49, 50 Cent, der so als erstes übergeordnetes Kursziel wirklich gilt. Und erst das müssten wir, oder das müsste nachhaltig rausgenommen werden, bis wir logischerweise in der Folge dann vielleicht diese Zone um 60 Cent anlaufen, die ja hier mehrfach umkämpft war, hier dann nicht zurückerobert werden konnte und dann kam der Abverkauf. Das sind eigentlich so die Bereiche, die man aktuell nennen kann, ne? Es bringt nicht, wenn ich jetzt einfach mehr da oben, ich kann euch immer noch 1000 Marken da oben nennen. Solange aber keine nachhaltige Interesse ist und solange nicht wirklich wieder vermehrt Geld in den Markt reinkommt, wird es einfach schwierig sein, alle Boote gleichzeitig zu heben. Momentan sind es kurzfristige News in Erwartung auf irgendwelche Weiterentwicklungen an bestimmten Protokollen, teilweise bestimmte Narrative, die gespielt werden, das wissen wir. Wenn ich da mal ganz kurz zum Beispiel, wo ist er? ADA einwerfe. Ich hatte dazu übrigens gestern auch eine Kursanalyse geschrieben, das heißt, wenn ihr da die genauen Levels sehen wollt oder lesen wollt, ihr seht es hier ganz genau. Wir waren wirklich punktgenau. Deswegen war das auch super gestern. So eine Sachen sind aktuell, auch mal um zu sagen, super Möglichkeiten, um zu um auch gehebeltes Traden und Scalpen zu lernen. Denn der Markt respektiert Levels weiterhin sehr, sehr gut. Und man konnte durchaus dieses Hoch vom 4. Juli hier ganz oben, Pi mal da, also wirklich fast auf die Nachkommastelle, genau hier einen Short reinpacken und dann im Endeffekt vielleicht mit einem vorsichtigen 2er-3er-Hebel, mal 5 war man auch schon wieder bei ungefähr 10-15% Kursplus innerhalb von kurzer Zeit. Ne? Also so kann man üben, ohne vielleicht direkt viel zu riskieren. Und weil momentan ist der Markt einfach noch nicht so weit, dass Verlaufshochs, alte, einfach so pulverisiert werden, als gäbe es keinen Morgen und man einfach durchrennt, das muss man sagen. Bedeutet für die ADA-Leute auch, wir haben immerhin 20-50er zurückerobert, wir müssen also nachhaltig, dynamisch durch diese 20 Cent durch, dann hätte man eine Möglichkeit, dieses Tief vom 6. Februar anzulaufen, oder was, ja, 6. Februar, bei 22 Cent, im Endeffekt vielleicht irgendwo diese Zone weiß nicht, knapp 24 Cent maximales Kurs für Cardano, der Vollständigkeit halber 26 Cent. Ich wollte aber jetzt nicht hier, ich bin kein Cardano-Fan, wie ihr wisst, also ich wollte das nur mal gerade exemplarisch einmal zeigen, warum der Markt tatsächlich doch relativ effizient und dann womöglich ganz okay zu traden ist, wenn man denn gewillt ist zu traden unter der Prämisse. Oder wenn man vielleicht die Traut hat zu sagen, ich will mich da mal ranwagen und ich will das mal üben. Das könnte übrigens auch sowas, auch gehebelt Short gehen, auch bei unserem Sponsor Kraken. Das nur mal so als Beispiel. Gut, was war als nächstes? Tja, ich guck mal gerade Render. Ich habe die ja alle in der Liste. Insofern können wir die mal schnell abarbeiten. Ihr seht, das war der Support, den ich zuletzt immer mal abgezeichnet hatte. Da werde ich mit Sicherheit gesagt haben, ey, wenn der bricht, geht's halt wieder direkt tiefer. Ne? Das ist passiert. Sagen, ne? Wieder Support. Ausbruch, Abverkauf am 27. Juli, Bums. Und direkt dann kam die Trendfolgebewegung. Man konnte schon sehen, und das werde ich mit Sicherheit in der letzten Render-Analyse auch gesagt haben, ne? Das sah hier soweit alles gut aus. Oberhalb der 50-Tage-Linie, der 20-Tage-Linie, dann kam dieser Abverkauf. Und im Nu dreht sich das Bild, ne? Wenn wir so ohne Gegenwehr einfach da durchhauen, wird das, was mal Support war, zukünftig oftmals Widerstand. Und was war? Wir haben diese Erholung gesehen hier, 2050er war Widerstand und dann 20er Widerstand. Wir haben uns quasi entlang der 20-Tage-Linie gen Süden gehangelt, um das mal so zu sagen. Deswegen ist die EMA 20 auch immer so die erste Linie, an der man sehr guten Trend festmachen kann, solange die gar nicht zurückerobert ist. Nachhaltig, ne? Auch nicht nur mal durchgespiked, sondern ein Tages-, Mehrtagesschluss drüber. Ist der Trend eindeutig ein Abwärtstrend? Vice versa, handeln wir oberhalb mit, ne? Hier drunter, Ausbruch. Wo laufen wir hin? Hier, zack. Und dann war sie auf einmal Support. Und dann wurde sie auf einmal genutzt. Das ist quasi immer so die sozusagen Basislinie. Funktioniert nicht immer perfekt, 100% liegt auch daran, dass der Markt einfach sehr illiquide ist bei vielen Altcoins und deswegen immer so eine Überschuss und Unterschuss gerne mal passieren kann. Das ist dennoch im Grunde genommen sozusagen als Gradmesser für einen Trend immer sehr wohl sinnvoll, da mal drauf zu schauen. Gut, ja, wo laufen wir jetzt wohl hin? Wir drehen aktuell so ein bisschen am letzten Trend hier vom Februar, da waren wir ja 1, 2, 3, 4, weiß nicht, bestimmt 10 Tage per Tagesschlusskurs nicht unter die 1, ja, 34 grob gefallen. Bedeutet, die 1,34 ist jetzt das erste Support-Level. Hält das? Super. Sehen wir womöglich eine Erholung in Richtung 1,42 irgendwo, dieser Hochs hier mit der 20-Tage-Linie wieder. Geht's dann höher? Also 1,42 bis 1,45 die Zone dürfte das irgendwo so sein, kannst du quasi so sagen. Das wird jetzt dann im Endeffekt hier die kurzfristig die Widerstandszone sein. Flippen wir die, haben wir eine Möglichkeit in Richtung ja, 50er in Kombination mit diesen letzten Hochs hier vom 20. Juni. Irgendwo der Bereich vielleicht 1,52 bis 1,54 irgendwo. Richtig freischwimmen dürfen wir uns allerdings erst, und ihr seht es hier, Support. Und dann war es zuletzt hier Resist, ist der Bereich irgendwo um 1,63. Nehmen wir den raus, haben wir eine Chance, in Richtung 200-Tage-Linie mit diesen Hochs hier vom Mitte Juni zu laufen. Das ist für mich dann vorerst erstmal das maximale Kursziel. Fallen wir auf der Unterseite durch die 1,34 dynamisch, sehen wir den Bereich, ich sag mal 1,25 mit irgendwo dann auch diesen Tiefs, vom insbesondere im Jahrestief vom 6. Februar irgendwo der Bereich 1,25 bis 1,15, 1,13, wie auch immer, ungefähr diese Zone. Ich gehe mal tendenziell davon aus, dass das nicht tiefer geht, solange nicht, wie gesagt, Bitcoin und Co. alle nochmal einen größeren Diver machen. Wir wissen, wenn überall gedived wird und gerade die Großen einen größeren Abverkauf sehen, ist die Wahrscheinlichkeit immer sehr hoch, dass der Rest nachgeht. Und nur ganz einzelne Coins können sich, wenn sie ein super starkes Narrative haben oder die Bomben-News, dann wirklich dagegen wehren. Gut, einmal das zu, jetzt haben wir das. Wie viel Uhr? Ich gucke mal gerade, 44 Minuten, wir haben noch ein bisschen was Zeit. Das ist okay, so Uniswap. Uniswap wurde sich auch von mehreren gewünscht. Wir hatten diesen Ausbruch über diese letzten Niveaus hier vom Mai und vom März, sind dann tatsächlich genau bis an dieses Spike hoch hier gelaufen vom 11. Februar, was korrespondiert mit diesen wichtigen Tiefs, diesem 2025er April-Tief. Da sind wir genau rangelaufen. Da konnte man auch sehen, dass der Ausbruch hier rüber, da konnte man sehen, dass hier relativ viel Shorts liquidiert wurden. Also im Grunde haben viele Leute haben dann gesagt, ich short jetzt genau dieses Level, ohne sich die Flows anzugucken. Ne? Ja, markante Levels zu shorten ist richtig. Es hilft, oder ist nicht falsch, um es mal so zu sagen. Es geht aber immer damit einher und deswegen ist es so schwierig, einfach blind. Beim Spot ist es was anderes, wenn ich sozusagen Verkaufsorders setze, um Positionen zu verkaufen. Oder auch Spot-Orders setze, Limit, gerade weil man nicht weiß, wo wir da vielleicht ankommen oder wann wir da ankommen und welche Uhrzeit, vielleicht ist es 4 Uhr nachts, wo man schläft, dann ist es auch nicht so wichtig, ob es noch 5% tiefer oder höher geht. Man kauft im Spot ja sozusagen die Range irgendwo und manchmal trifft man vielleicht mal genau das genaue Tief, das ist natürlich super. Oftmals ist man froh, wenn man diese Zone irgendwo erwischt. Und wenn man aber längst gehebelt unterwegs ist, Limit Short-Orders zu setzen, um zu sagen, ja, hier ging es ja nicht weiter, ich short jetzt hier einfach rein. Es kann schwierig sein, gerade wenn dann im Endeffekt gerade diese Shorts, die dann hier alle getriggert werden, alle einmal liquidiert werden und dann drückt es den Kurs logischerweise höher. Deswegen sind wir in der Spitze bis an dieses markante Tief hier vom April 25 gelaufen, dort erstmal abgeprallt. Jetzt wird es spannend, wir sind tatsächlich in einer wichtigen Zone, ne? Wir sind in der Zone 200-Tage-Linie, die noch nicht die absolute Relevanz hat. Wir haben sie hier zwar geflippt, ne? Wir sind ran, Ausbruch. Die verläuft aber, ja, ich sag mal, mehr oder weniger eigentlich noch seitwärts. Wir haben noch keinen Trend drin. Wenn die seitwärts verläuft, kann es passieren oder ist nicht selten, dass man so einen drunter, drüber sieht. Immer nur, wenn gleitende Durchschnitte trenden, haben sie eine Relevanz oder eine Signifikanz in ihrer Aussagekraft. Und erhöhen damit die Wahrscheinlichkeit, dass man dort, weil wir als Resist oder als Support, dann auch wirklich eine Reaktion im Endeffekt sieht. Weil sozusagen die EMA-Trader, nenne ich sie immer mal liebevoll, dann auch aktiv werden. Wir sehen allerdings, und das ist das Entscheidende hier gerade, die 20-Tage-Linie. Ne? Wir hatten den Flip hier durch diese beiden Linien Anfang Juli. Und dann sind wir hier höher gegangen. Dann hat sie hier gehalten, die 20-Tage-Linie. Haben wir uns hier, zack, dann hat sie gehalten und lief höher. Ja, der Trend hat abgenommen. Sie zeigt aber zumindest mal weiter gen Norden und sie war hier in der Vergangenheit Support. Bedeutet auf der einen Seite wichtig, wir wollen per Tagesschlusskurs eigentlich nicht mehr unter die grob 3,85 Euro. Ansonsten ist es vermutlich sehr schnell, dass wir irgendwo in den Bereich, weiß nicht, 3,68 bis vielleicht sogar diese Tiefs um 3,61, 3,62 laufen. Da kommt die 50-Tage-Linie, da ist Supertrend. Diese Zone war ja hier horizontal, hier Resist, 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 wurde zu Support, Support, Support. Also insofern irgendwo diese Zone, ja, 3,65 bis 3,60, sagen wir mal, ne? Diese, was sind das, 1,5% oder was? Diese Zone hier, dann durchaus relevant, sollten wir das hier wieder aufgeben, ne? Das muss denn jetzt aber auch von den Bullen gehalten werden. Dann flippen wir hier wieder drunter, ist viel gewonnen, nichts gewonnen, so zerronnen, wie man sagt. Dann hast du sehr schnell Minimum mal den Retest irgendwo dieser Bereich um 3,43, 3,44. Wird der dann auch aufgegeben, geht es dann sehr schnell 3,25 und womöglich dann schnell nochmal die 3-Euro-Marke, die dann nochmal in den Blick kommen kann. Ne? Wie gesagt, noch ist das alles nicht so nachhaltig. Dann kann ich noch sagen, okay, ich lege meine Trendlinie an, grob, um zu gucken, was ist da überhaupt relevant. Klar, und deswegen immer das Problem, wie lege ich sie an? Deswegen bin ich auch kein Fan von Trendlinien. Im Nachhinein ist man nämlich immer schlauer mit den Trendlinien und sagt, das passt ja perfekt. Wie sie dann aber genau gespielt wird in live sozusagen, ist dann immer nämlich nochmal eine ganz andere Nummer. Das habe ich ja mal erklärt, man soll das, wenn überhaupt, so in Kanälen spielen. Dass man im Grunde genommen einmal die Dochte nutzt und einmal die Körper. Und dann hat man im Grunde genommen so eine Safety-Zone, eine Airbag-Zone, wo man sagen kann, okay, das ist dieser Trend, der aktuell läuft, womöglich der dann auch als Support fungieren könnte, wenn wir hier nochmal zurückkommen. Ne? Also das ist im Grunde genommen zu sehen. Man darf aber nicht unterschätzen, auch wenn Uniswap 6. Juni da dieses Tief bei 2,30 oder was angelaufen hat, haben wir fast 100% Kursplus gesehen. Das in einem weiterhin befindlichen Bärenmarkt. Ja, Uniswap profitiert so ein bisschen von diesem Launch um die Robinhood Chain. Da ist Uniswap ja wichtig. Da wird das Handelsvolumen, das Trading-Volumen auf Robinhood über Uniswap abgewickelt. Plus, dass diese ganze Tokenisierungsgeschichte jetzt auch bei Uniswap Fahrt aufnimmt. Uniswap, meiner Meinung nach, dürfte ein großer Profiteur von Verabschiedung des Clarity Act sein. Da wird man auch sehen, solche Impulse, wenn sie denn kommen, wenn wir dann tatsächlich da den nächsten Schritt sehen, sind das so eine Sachen, wo dann im Endeffekt die größte Dex auf Ethereum womöglich weiter gen Norden laufen könnte. Man darf ja nicht vergessen, wo kommen wir her, ne? Wir kommen ja von Niveaus jenseits von Gut und Böse. Im August allein standen wir, August 25, bedeutet also vor 12 Monaten, give or take, standen wir bei $12.36. Jetzt stehen wir bei was? $4. Also wir handeln weiterhin nur im Jahresvergleich 67% unter dem Vorjahreshoch. Und wenn ich dann nochmal gucke, wo standen wir im Dezember 24, dann wird es ja schon fast gruselig. Da sehe ich ja im Endeffekt mal easy noch mehr als 80% Kursabschlag. Insofern, so eine Erholung ist durchaus okay. Ich denke mal, wichtig wird und deutlich mehr Aufwärtspotenzial könnte Uniswap erfahren, wenn wir diesen Bereich wirklich nachhaltig zurückholen. Das bedeutet 4,60 auf der Unterseite, give or take 4,80, gute 4,80 auf der Oberseite. Also im Endeffekt, wenn wir höhere Tiefs produzieren, hier ran und dann auch im Endeffekt uns festbeißen und dann wirklich rausrennen, dann haben wir schnell eine Chance, 5,30, womöglich perspektivisch dann diese 6, knapp oberhalb der 6 Dollar irgendwo zwischen 6,25 und 6,50 knapp anzulaufen. Gut, das ist Uniswap. Was wollte jemand noch? Ich habe tatsächlich sogar Pepe in der Liste, verrückt. Wie gesagt, ich bin kein Fan von Meme-Coins. Ja, man kann immer ein kleines Positionchen an Meme-Coins vielleicht im Depot haben, gerade wenn man auch seinen Lieblings-Meme-Coin hat. Man sollte dort allerdings persönliche Meinung keine großen Positionen drin haben, weil wenn man bei Krypto sagt, das hat alles keinen Mehrwert, dann ist die Frage, was hat ein Meme-Coin für einen Mehrwert? Es ist einfach nur vielleicht das eine soziale Gruppe, dieses Figürchen, in diesem Fall den Frosch, vielleicht toll findet und dass der aufgrund von Reddit und so schon eine lange Historie klassischerweise in Social Media und in Online-Foren hat. Das ist vielleicht, was man Reddit zugutehalten, Pepe zugutehalten kann. Nichtsdestotrotz schwierig. Aber rein charttechnisch ist jetzt relativ klar, du hast eigentlich so diese Zone hier per Tagesschlusskurs. Und ich kann das nicht mal vorlesen, ne? Ich lese jetzt einfach mal 0,29 vor oder 0,3 knapp vor, weil das ist ja 0,00000, das mache ich nicht. Also quasi im Grunde genommen hier 0,3 oder sprich die letzten Hochs vom das Monatshoch, der Bereich Monatshoch aus dem Juli, der Bereich quasi Monatshoch aus dem Juni, der muss geflippt werden. Dann hast du eine Möglichkeit in Richtung 3,3, also 0,33, abzüglich der zusätzlich der ganzen Null Nachkommastellen dann da hinten noch. Das dürfte das nächste Level sein, was in irgendeiner Weise relevant wird. Und dann vielleicht maximales Kursziel 200-Tage-Linie, ne? Das sind 37. Ich glaube, das wäre ja schon aus Sicht immerhin mal 30% Kursplus. Wann wirklich oder zu welcher Phase unter der Prämisse, dass wir im Grunde genommen so eine größere Erholung sehen, dann wirklich Memecoin nochmal so, ja, sein Revival erfährt, wird man sehen. Womöglich nicht das Schlechteste in so einen absoluten Downdraw-Phasen, wo keiner sie sehen will, vielleicht kleine Positionchen mal zu kaufen. Deswegen aber zu sagen, ich gehe jetzt mit 20% meines Depots in irgendeine Memecoin, weil der wird's werden. Man kann Glück haben, aber dann spielt man wirklich, ist ein Ritt auf der Rasierklinge und dann im Endeffekt dann doch meiner Meinung nach sehr viel mit Glück zu tun. Unterseite, Verlieren wir per Tagesschlusskurs die 0,26, 0,265. Ist, denke ich mal, dieses Ausbruchsniveau um 0,24 und ein paar zerquetschte, die letzte Rettung, bevor wir dann womöglich doch nochmal das Juli-Tief hier durchschlagen könnten und dann in diese Zone reinfallen könnten. Das ist ja diese erste absolute Akkumulationszone. Ne? Also sagen wir mal, Pepe sollte wirklich hier nochmal hinfallen. Und ich sage nicht, dass das tut, aber deswegen setze ich mir mal gerade einen Alarm. Da wäre ich dann gewillt zu sagen, okay, da gamble ich einfach, weil dann hat das Ding wahrscheinlich 99% an Wert verloren, oder würde ich jetzt einfach mal tippen? 97%. Dann kann ich vielleicht sagen, okay, dann sozusagen schmeiße ich mal einen Huni rein oder so und setze einfach darauf, dass das Ding eine Chance hat, dass es dann wieder x't, also im Grunde genommen mehr als 100%, vielleicht mehrere 100% machen kann. Gut, was wolltest du noch? Cashcat. Wie viele Minuten haben wir noch? Und dann wolltet ihr noch Gold. Cashcat, wie kann ich denn Cashcat am besten mal zeigen? Das Problem ist bei Cashcat, ihr seht, dass, wie mache ich das mal? Problem ist ja gut, wir können das so angucken. Ich gucke das jetzt mal über Futures an, weil die immer zuerst gelauncht werden. Ne? Das Verrückte ist ja, ja, das ist nicht das absolute Tief. Hier, es gab deutlich tiefere Tiefs, weshalb ich normal tendenziell dazu neige, das Ding eher anders anzugucken. Und zwar eher über so, dass man im Endeffekt, ich mache das mal gerade hier, ich ziehe das mal gerade. Das ist dann gegen, nur dass man mal ein Verständnis hat. Die Tiefs sind ja deutlich tiefer. Das ist hier Cashcat gegen von Dexscreener gegen Wrapped ETH. Und da wir es sehen, das ging ja hier Ewigkeit die ganze Zeit seitwärts. Dann war so ein bisschen Volumen kam dann rein und dann kam ja dieser Move hier. Das heißt, dass der Launch von auf und Maxi, die Futures dürften schon eine der ersteren gewesen sein. Ihr seht, eigentlich wird erst diese Teil dieser Bewegung hier eigentlich erst eingefangen und das hier eigentlich gar nicht. Das heißt, durchaus gibt immer noch tiefere Tiefs. Denn das wollte ich nur mal gerade der Vollständigkeit halber erklären. Weil wir im Grunde genommen das hier, das seht ihr hier gar nicht. Das muss man so ein bisschen im Kopf behalten. Nicht sagen, der war ja auf Allzeit tief. Nee, war er ja nicht. Nichtsdestotrotz kann ich einfach mal sagen, wir sind vom All-Time-High zurück 85% runtergekrallt. Gekracht. Vielleicht so ein bisschen als Disclaimer, ich halte eine kleine Position Cashcat, aber müh, also wirklich müh. Ne? Das aber auch nur, weil ich weiß oder aus der Vergangenheit große Meme-Coins, da könnten wir jetzt eine Pepe angucken, da könnten wir jetzt, keine Ahnung, was es da gibt, einen Bonk angucken, wie auch immer, dass die meisten ersten harten Run hatten, dann gab es sozusagen einen kompletten Sell-Off, dann haben die Leute alle gesagt, okay, die Kiste ist durch und dann kommt meist noch ein zweiter Run. Wie stark der dann läuft, weiß man nicht oder wird man sehen, so gesagt. Du hast aber zumindest mal irgendwo eine Bodenbildungsphase gesehen und gesehen, ey, so richtig tiefer geht's nicht mehr, ne? Insbesondere hier bei, ich sag mal, 3,3 Cent irgendwo jetzt in Dollar umgerechnet, wohlgemerkt, nicht gegen ETH, war hier halt denn die ganze Zeit eine Bodenbildung ersichtlich. Das ist wohlgemerkt der 4-Stunden-Chart, ne? Und jetzt haben wir als erstes gesehen, wir haben wieder höhere Hochs und höhere Tiefs. Haben hier immer 20 und immer 15 im 4-Stunden-Chart zurückerobert. Jetzt kann man eigentlich ganz klar sagen, und das dürfte womöglich dann auch das erste Level sein, dass man dieses Hoch hier nimmt, dieses Tief hier nimmt und dann so ein bisschen bereichblickend. 50er ist meiner Meinung nach sehr wahrscheinlich, dass wir irgendwo diese Zone hier anlaufen. Das ist das, ja, ich sag mal grob, 12 Cent, irgendwas zwischen 11 und 12 Cent. Ich sehe aber allerdings eine gute Chance, dass wir das Golden Pocket zumindest noch mal erreichen. Und das geht sehr schön einher, relativ eigentlich mit diesem irgendwo Supportzone in diesem Bereich, bevor dann hier, boom, es wirklich dolle gen Süden ging. Also irgendwo der Bereich, ich sag mal 14, 15 Cent, sind durchaus realistisch, dass das noch mal angelaufen wird. Ob es für mehr reicht, weiß ich nicht. 17 Cent, da habe ich tatsächlich persönlich auch Verkaufsorders liegen. Viel mehr sehe ich da aktuell noch nicht. Aber es gibt durchaus sozusagen noch ein wenig was zu holen. Gut, was sehe ich? Haben wir noch irgendeinen Coin? Wie viel Uhr haben wir es? 59 Minuten, okay. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich alle durch. Wir sehen mal ganz eher eine Frage, ob es noch was mitturnt. Pipapo hin, ja, okay. Circle und Galaxy anschauen. Ich weiß gar nicht, ob die Zahlen jetzt schon raus sind. Wobei, wir machen das mal ganz kurz hier. Circle und die Zahlen sind heute jetzt rausgekommen, ne? Die müssten doch jetzt 13:30. Ich weiß noch nicht, ob sie schon raus sind. Nee. Die sind noch nicht da. Also, ich habe sie auch noch nicht über den Ticker laufen sehen. Eigentlich müssten die ja auch auftauchen. Ich würde, Circle, wenn du investiert bist, musst du jetzt vielleicht durch. Das Lustige ist, Morgan Stanley hat eine Verkaufsempfehlung mit Ziel $37 gegeben. I don't know. Ich würde sagen, eine gute Chance wäre, wenn jetzt heute Schwäche nochmal reinkommt nach Zahlen. Und ich glaube, die Zahlen werden nicht dolle sein. Das ist das Gefühl. Und ich glaube, der Markt wird die Zahlen auch eher verkaufen als kaufen. Das ist aber mein persönliches Gefühl. Das kann ich nicht fundamental untermauern. Ja. Das zumal der Abgabedruck, wie man sieht, ne, wir waren hier tiefer gelaufen, aber der Abwärtstrend hat sich immer weiter abgeschwächt. RSI stabilisiert sich, kann man sagen. Und jetzt sind wir im Endeffekt, sollte es nochmal ein Rücksetzer kommen und es kommt in diese Zone rund um 56, ich weiß nicht, ob wir das tief noch mal angelaufen, vielleicht irgendwo diese Zone $56, kann vielleicht eher gekauft werden. Also im Grunde genommen Schwäche in das Ding womöglich kaufen. Das ist aber nur eine persönliche Meinung und persönliche Idee. Das ist nicht, dass ich das fundamental untermauern kann. Ich weiß einfach nur, wenn große Banken kurz vor Zahlen auf einmal sagen, oh, $37, also das Ding sollte man bloß verkaufen, dann kann man manchmal aus Erfahrung auch durchaus mal das Gegenteil machen, beziehungsweise diese potenzielle kurzfristige Schwäche, die reinkommt, dann nochmal kaufen. Du siehst aber ganz einfach schon, und ich will auch nicht weiter auf Circle wirklich eingehen, zumal auch vieles vom Clarity Act abhängen dürfte. Und ich, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass der noch kommt, eher gering. Wir müssen diese $72 rausnehmen, dann hast du eine Chance, 200-Tage-Linie plus Gap Close, was ja hier noch irgendwo ist, bei knapp 80 US-Dollar. Diese Zone war ja diese Range sowieso, bevor es der nächste Abverkauf eingesetzt hat hier. Das ist irgendwo diese Zone, wo wir dann reinlaufen können. Ob es für mehr reicht, I don't know. Wir haben hier oben noch ein Gap. $90 wäre dann vielleicht womöglich das maximale Kursziel. Zumal ja hier Widerstand, dann war Support, der Bereich, hier noch ein Gap. Das ist das Maximal, was ich ableiten kann. Das wird aber auch nicht morgen oder übermorgen passieren. Schlicht und einfach, Zirkel hängt zu stark am wieder womöglich steigenden, hoffentlich wieder steigenden Handelsvolumen bei Krypto irgendwann in Richtung Herbst, Winter optimalerweise. So, ich mache nicht beide. Ich werde mit Johannes sowieso geplant, am nächsten Montag beim Invest nochmal genauer vielleicht auch auf Kryptoaktien zu schauen, weil dann wirklich die Quartalszahlen von denen alle durch sind. Dann gucken wir mal, machen wir so eine Wasserstandsmeldung. Wie sieht es eigentlich aus bei den ganzen Dingern? Weil da jemand gefragt hatte, Gold. Wir gucken jetzt mal ganz kurz auf Gold. Ihr seht Bodenbildung. Und ich hatte das auch in meinen privaten Livestreams immer wieder gesagt, ja, es kann sein, dass wir tiefer laufen, diese, weiß ich nicht, 3.300 US-Dollar oder was, 3.4, irgendwo diese Zone, bevor wir hier dann im Endeffekt und dann dieser Ausbruch kam, dieser Move ab ja, August, September des Vorjahres, wo wir dann in der Höhe bis, was, 5.6 gelaufen sind. Dann kam diese Korrektur, jetzt gehe ich mal gerade in die Woche, damit wir mehr sehen. So, wir sehen, wir haben einen deutlichen Abverkauf gesehen, vom Hoch waren es immerhin 30%, die korrigiert sind. Jetzt sehen wir zumindest mal eine Bodenbildung. Das bedeutet, wir brauchen den 4,180, müssen wir durch, da kommt auch die 50-Wochen-Linie. Die 20-Wochen-Linie, die war ja hier die ganze Zeit Support, wurde jetzt dann nachhaltig gebrochen, ist also und trendet wieder, ist also Resist. Bedeutet, wir haben die 50-Wochen-Linie vor der Brust und wir haben die 20-Wochen-Linie vor der Brust. Das heißt, wir brauchen so ein bisschen, freigeschwommen haben wir uns dann womöglich eher, wenn Gold in dem Bereich irgendwo 4, 3 und ein paar zerquetschte, wenn wir da wieder durchgehen, zumal hier Resist, da Support, dann haben wir eine Chance, denke ich, sehr gut, dass wir wieder in den Bereich 4, 8 nochmal laufen. Zumal ich aktuell höre, wie alle negativ von Gold reden und sagen, Gold, größtes Fehlinvest, wer da reingegangen ist hier oben, sollte ja bloß verkaufen. Wenn man auf das Geld angewiesen ist, ja. Wenn man übergeordnet sagt, das ist für mich ein Long-Term-Invest, weil ich weiß, wir haben eine Fiat-Inflation hoch 5.000 und Fiat ist eigentlich mehr oder weniger, wird weginflationiert und verliert seinen Wert, weshalb wir ja auch in Bitcoin investiert sind oder Bitcoin als Asset sehen, was interessant ist. Ähnliches logischerweise bei Gold. Ja, es kann tiefer gehen. Fakt ist aber auch, diese Zone um ungefähr 4.000 hat gehalten und das eine Woche, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht oder was, sieben Wochen jetzt mittlerweile. Jetzt pushen wir gerade wieder höher. Einige wohlgemerkt, man kann Gold selber investieren, man kann sich vielleicht auch ein, zwei Goldminer wieder angucken, die womöglich interessant sein können. Am Sonntag hatte jemand bei mir in meinem eigenen Livestream auch auf eine interessante Möglichkeit hingewiesen, sozusagen kein Miner, sondern ein Investor in Goldminenbetreiber im Grunde genommen, auch eine interessante Möglichkeit, um dann eventuell noch einen Hebel auf Gold zu haben. Das muss auch jeder für sich selber wissen. Physisches Gold im Depot, im Schließfach oder so ist natürlich auch immer nett. Gold sehe ich so lange, um es schnell zu sagen, diese 3,89, ne, gerade per Woche, solange die hält, ist das hier erstmal drin. Ja, es gibt die Leute, die sagen, hier, das ist doch eine SKS und hier ist der Kopf und hier ist das S und dann gen Süden, möglich. Fakt ist aber auch, China kauft weiterhin massiv Gold wie die Wahnsinnigen, also wir haben Zentralbanken, die Gold akkumulieren. Dieser Kurs wird kurzfristig halt immer von JP Morgan und Co. manipuliert, um es mal so zu sagen. Gerade was Future-Märkte angeht, aber nachhaltiges Spot-Buying, also quasi physisches Gold durch Notenbanken, zeigt mir einfach nur die Zeiten, dass Gold nochmal in Richtung 2000 zurückfällt, sind im Zuge, wenn ich mir die Überschuldung der USA und alles angucke, womöglich dann doch Geschichte. Und dieser überfällige Ausbruch über diese zwei, die ja eigentlich schon so lange überfällig waren, die haben wir jetzt gesehen und jetzt werden wir uns einfach auf höheren Levels übergeordnet stabilisieren und dann meiner Meinung nach perspektivisch auch neue Altermeister sehen. Wann, ob dieses Jahr noch oder in zwei Jahren, das wird der Markt sehen. Je mehr wir uns überschulden, je mehr aber gleichzeitig die Leute raffen, ey, warte mal, ich muss mich dagegen absichern und die Zentralbanken machen es ja auch, dürfte Gold weiter Rückenwind haben. Gut, ganz wie immer zum Schluss, für die, die noch dran geblieben sind, deswegen habe ich es auch zum Schluss gemacht, weil die Leute abschalten, bei Bitcoin, sehe ich eigentlich nur ein paar Sachen. Ich sehe den Bereich, den man, wenn man ein BTC Plus Abo hat, wusste man, oder mich sonntags schaut, oder wann auch immer, wusste man, diese 62.175 habe ich nicht schnell hier hingemalt, als dann irgendwie diese Tiefs hier waren, sondern die waren schon way vorher im Chart drin. Die haben jetzt hier erstmal gehalten. Also wissen wir auf der Unterseite, das hier ist Key. Das muss halten. Solange das auf Tagesschluss hält, haben wir hier den Support. Und heißt nicht, dass wir einen Sweep machen, diese 61er-Bereich, wo wir so viel Liquidität haben, einmal sweepen und dann im Endeffekt per Tagesschlusskurs doch wieder irgendwo hier schließen oder knapp da drüber schließen, dann ist dieser Support weiterhin valide, ne? Das immer nicht vergessen, weil wir kommen hier aus dem wir kommen aus dem Tageschart. Insofern sind so eine Levels auch auf Tagesschlussbasis relevant. Auf der Oberseite haben wir immerhin kurzfristig dürfte diese Zone, die hier die ganze Zeit, diese rote Linie, die hier irgendwo bei 63,7 verläuft, da sind wir zum Wochenbeginn dran gescheitert, dann sind wir gestern drüber, sind so ungefähr in Richtung 50-Tage-Linie gelaufen, die auch nicht mehr so relevant ist. Die zwar hier ein bisschen Resist war, die aber jetzt auch schon wieder droht, seitwärts zu laufen. Die 20er habe ich schon gar nicht mehr drin, weil die seitwärts läuft, also ist für mich dann nicht wichtig. Bedeutet Unterseite 63,7. Viel mehr brauchen wir einen Push über die, ja, diese Hochs vom Donnerstag, Freitag, irgendwo bei 64,7, 64,8. Dann haben wir eine Chance, in irgendeiner Weise diese, ja, 65,5, 66, irgendwo diese Zone hier anzulaufen. Die war ja hier Resist, da verläuft das obere Bollinger-Band. Ihr seht schon, wie langweilig der Markt oder beziehungsweise wie trendlos der Markt ist, wenn die beiden Bollinger-Bänder einfach so seitwärts laufen. Bedeutet, wir können auch einfach weiterhin Inie machen, was auch im August okay wäre, weil der August ist ja eher schwierig. Und wenn wir da seitwärts laufen, dann laufen wir seitwärts, dann ist das für mich aber kein Seitwärtslaufen in Form von, da verkaufen Leute Spot, sondern es ist eher ein Seitwärtslaufen, wo Trader am Futures-Markt einfach die Range handeln und Leute, die sagen, ey, ich investiere mittellangfristig, womöglich eher Schwächen in Richtung hier, in Richtung dieses Spikes hier mit sozusagen Mäuschenkäufen, DCA-mäßig Bitcoin weiter akkumulieren. Das kann man so sagen. Und ihr wisst es, das hier muss rausgenommen werden, diese blaue Zone, damit wir dann womöglich die 69, die Linie im Sand anlaufen, 70,5 und dann vor allen Dingen übergeordnet die 200er bei ungefähr 72.000. Das ist das, was man sagen kann. Das Einzige, was ich noch schön finde zu sagen, ist, der RSI hat, ob dieser Tiefs hier, den RSI in der neutralen Zone erstmal halten können. Bedeutet, ne, wir hatten ihn hier gehalten, der war hier sozusagen Resist, wurde zu Support, die neutrale Zone wurde zu Support. Jetzt trennen wir hier gerade so seitwärts hin und her. Wir brauchen also auf Deutsch gesagt wieder einen dynamischen Push über die 55, um ein neues Kaufsignal zu generieren und dann damit einhergehend auch wieder Dynamik in den Trend reinzubekommen. Gut, das war's, ihr Lieben. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns eventuell Sonntag, wer will, ansonsten kommenden Montag. Wie gesagt, kommt gerne in die Telegram-Gruppe @btcechochat. Eine Alternativ, wie gesagt, Artikel lesen, auch gerade was diesen Hack um diese Cold Card Wallet angeht. Das ist übrigens eine Sache, wo ich auch sage, wir haben uns verhältnismäßig gut gehalten bei Bitcoin. Dafür, dass da gerade es ist eine eigentlich schwierige Phase, um diese ganzen Non-Custodial-Geschichten läuft und Leute im Endeffekt Geld verloren haben, weil Sicherheitslücken in Cold Wallets waren. Insofern, da, wenn ihr da am Ball bleiben sollt, BTC Echo Plus Abo hilft, kostet aktuell 1 Euro. Und da probieren wir auch immer am Ball zu bleiben, um die neuesten Entwicklungen diesbezüglich kundzutun. In diesem Sinn, gerne ein Like da lassen, einen Daumen hoch, Kommentar drunter, das, was ihr vielleicht noch vermehrt sehen wollt, das, was euch gefallen, nicht gefallen hat, wie auch immer. Ich bin für Kritik offen. Und insofern würde ich sagen, bis dann und noch eine angenehme Handelswoche.